Also, hallo. Da ich nicht weiß, ob ich die richtige Adresse habe, muss ich Ihnen vielleicht eines erklären. Ich bin adoptiert und suche nun meine Mutter. Sie hat den gleichen Namen wie Sie und wohnte damals in München. Ich bin am 16.01.70 in München bei Frau Priehäuser unter dem Namen Susanne Elisabeth Render geboren worden. Nach der Adoption wurde später Silvia Susanne Sommer daraus.
Das ist die Radiodoku. Heute mit dem dritten Teil der Serie Die gefallenen Mädchen von Nadine A. und Christiane Havranek. Gefallene Mädchen wurden Frauen genannt, die ledig oder minderjährig schwanger waren, die in den 50er bis 70er Jahren in sogenannten Entbindungsheimen Zuflucht suchten, weil sie nicht wussten, wohin. Sie wohnten und arbeiteten in diesen Heimen, mindestens so lange, bis das Kind auf der Welt war. Ein Kind, das sie verstecken mussten, oft auch weggegeben haben, nicht immer freiwillig. Um diese Kinder geht es im dritten und letzten Teil dieser Radiodoku. Ursula Drender hält einen Brief in den Händen, riecht daran. Er ist parfümiert. Sie lächelt. Der erste Brief von ihrer Tochter. Von dem Kind, das sie in einem Entbindungsheim in der Schleißheimer Straße in München geboren hat.
Falls ich mit meiner Vermutung richtig liege, melde dich bitte bei mir, hat es schon du geschrieben. Viele herzliche Grüße, Silvia. PS, bitte melde dich.
Noch am selben Tag hat sie einen Brief an ihre damals 19-jährige Tochter geschrieben, die sie bis dahin nur als Neugeborenes kannte. Mein kleines, großes Mädel, wie lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet? Ja, ich bin deine Mutter. Nach diesen Briefen, sortiert und nummeriert in einem weißen Seidentäschchen, hatten wir zusammen gesucht, in Ursula Drenders winziger Einzimmerwohnung in München. Frau Drender verlässt sie nur ganz selten, weil sie kaum mehr laufen kann. Sie lagert hier all ihre Erinnerungen in Körben, Kisten und Schachteln. Auch die Adoptionsurkunde ihrer Tochter.
Aber sagen Sie, als Sie bei dem Notar waren, woran erinnern Sie sich dann noch?
Ich habe erst einmal ziemlich lange da gesessen. Und mir war schlecht. Und dann habe ich die Unterschrift, da habe ich bloß gezittert, habe ich. Ich habe mich erstmal lange gezögert.
Da stand ja schon drin, dass das nicht mehr zu widerrufen ist.
Ja,
ne?
Ja, das ist unwiderruflich, dass ich alle Rechte und alle Pflichten abgebe.
Ursula Drender hatte uns eine unglaubliche Geschichte erzählt, dass die Hebamme Ilse Priehäuser eine Babyhändlerin gewesen sei und sie erpresst habe. Nachprüfen konnten wir bisher wenig davon, noch nicht einmal, ob das Heim wirklich existiert hat. Jetzt zeigt sie uns eine Visitenkarte, darauf ein Storch mit Baby im Schnabel. Frau Ilse Priehäuser, Hebamme, Entbindungsheim, Schleißheimer Straße 263. Diese Adresse steht auch auf der Geburtsurkunde ihrer Tochter. Das Heim gab es also. Ursula Drender erinnert sich so. Ilse Priehäuser habe 3.400 D-Mark Entbindungskosten von ihr verlangt oder sie müsse das Kind zur Adoption freigeben.
Dann hat mir das Jugendamt gesagt, sie hätten sie gar nicht brauchen zahlen, weil das Sozialamt hat ja die Entbindung bezahlt. Die hat zweimal kassiert vom Sozialamt und die Adoptivmutter hat gesagt, und die Entbindungskosten hat sie auch bezahlt. Diese Drecksau. Und die hat, ja, die war böse Frau.
Wenn es wirklich stimmt, dass es bei der Adoption nicht mit rechten Dingen zuging, müsste die Adoptivfamilie Sommer auch etwas wissen, wenn sie ebenfalls für die Entbindung gezahlt haben, obwohl die Kosten ja eigentlich schon gedeckt hätten sein müssen.
Zum Kuckuck noch mal. Wo habe ich denn deine Adresse, Mädelchen? Meine Güte.
Ursula Drenders Tochter lebt etwa 400 Kilometer weit weg von ihr, im Raum Frankfurt. Aber sie telefonieren regelmäßig, sagt sie.
Silvia Sommer. Ja, jetzt schauen wir mal. Die hat eine ganz helle Stimme.
Hallo, hier ist die Mobilbox von
Silvia Sommer.
Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
Hallo Püppi, ich bin's. Du Püppi, ich hätte ein Anliegen. Kannst du mich heute Abend mal anrufen? Ja? Ich hätte da irgendetwas für dich. Etwas ganz Interessantes. Ich glaube schon, dass du da auch damit einverstanden wärst. Meine Nummer kennst du ja. Wie geht's dir denn sonst so? Und der Mama sagst du auch schöne Grüße, ja? Also, Servus. So, jetzt zitter ich von dem Kaffee. Vielleicht ja. Auch hier von dem Ganzen.
Bei unserer Recherche haben wir auch Bettina Heckert kennengelernt, die im Münchner Entbindungsheim in der Taxisstraße ihren Sohn zur Adoption freigegeben hat. 1980 war das. Sie hat nie aufgehört, an ihn zu denken und zu bereuen, dass sie ihn fortgab. Jedes Jahr an Weihnachten, an seinem Geburtstag, am Muttertag. Wenn Kundinnen im Friseursalon sie fragen, ob sie Kinder hat. Seit 38 Jahren denkt sie an ihn, vermisst ihn. Sie sagt sogar, sie liebt ihn, obwohl sie ihn nie gesehen hat. Nur seinen ersten Schrei hat sie gehört, dann brachten die Schwestern ihn weg. Bettina Heckert verließ das Heim. Hinter sich lassen konnte sie es nicht. Ein Dienstagabend in Bettina Heckerts Wohnung. In den Monaten der Recherche ist sie einen schmerzhaften Weg gegangen. Zurück an den Ort, der ihr Leben verändert hat, zum ehemaligen Mütterheim.
Also das ist natürlich, ich habe schon gemerkt, dass da viel mit mir passiert in der Zeit jetzt. Also auch der eine Tag, also nach der Taxistraße und so, es passiert etwas mit einem. Also das ist immer ein bisschen leichter geworden. Und diese Emotionen sind ein bisschen weg, dieses, also so sachlicher. Also ich habe viel verarbeitet dadurch.
Bettina Heckert fühlte sich damals gezwungen, ihr Kind vorzugeben. Nicht vom Mütterheim, sondern von ihrer Mutter. Die Mutter lebt mittlerweile nicht mehr. Wir können sie nicht fragen, warum es damals so wichtig war, was die Nachbarn denken. Dass die Schande unsichtbar bleibt und das Kind der ledigen Tochter verschwindet. Und Bettina Heckert hat gelitten, eine Zeit lang den Kontakt zu den Eltern abgebrochen. Hat nie geheiratet, keine Kinder bekommen, obwohl sie sich sehr welche gewünscht hätte.
Es ändert jetzt auch nichts mehr, aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass die ganze Familiengeschichte von uns sich nicht so negativ verändert hätte, wenn man das Kind behalten hätte. Und nicht so. Das ist ein einziger Kampf gewesen immer.
Heute ist Bettina Heckert 58 Jahre alt. Es ist noch nicht zu spät. Mit schwarzem Füller hat sie den Brief an ihren Sohn geschrieben, in ebenmäßiger, geschwungener Schrift.
Hallo, ich weiß nicht, wie ich dich ansprechen soll. Nach all den Jahren hatte ich so viele Worte und Sätze. Jetzt habe ich erst den Mut, einen Anfang zu machen. Warum ich jetzt schreibe? Ausschlaggebend war eine Recherche über Mütterheime. Jetzt, wo ich es endlich wage, fehlen mir die richtigen Worte.
Bettina Heckert war bei den ersten Treffen mit uns noch vorsichtig, zurückhaltend. Jetzt wirkt sie ganz gelöst, voller Hoffnung. Am Tag darauf haben wir einen Interviewtermin beim Jugendamt in München. Bettina Heckert bittet uns, den Brief dort abzugeben. Zu unserem Termin im Jugendamt wollen wir nicht nur den Brief mitbringen, sondern auch ein ungewöhnliches Fundstück aus dem Jahr 1973. Eine Fotolove-Story aus der Bravo. Titel: Liebe mit heimlichen Folgen. Die Geschichte spielt in einem Münchner Entbindungsheim. In der Hauptrolle Ilse Priehäuser. Das ist die Hebamme, die Ursula Drender als die Babyhändlerin bezeichnet hat. Mittlerweile hat uns der Betreiber eines privaten Online-Archivs die Geschichte als PDF geschickt. Endlich können wir auch die Texte zu den Bildern entziffern.
Und hier steht eben, diese Story ist so wahr und realistisch wie das Leben selbst. Und das Mädchen, das ihr hier mit Koffer an der Haustür stehen seht, ist wirklich schwanger. Es darf nur niemand wissen. Deshalb hat sie eine Sonnenbrille auf und von uns eine Blende vor den Augen bekommen. Wir nennen das Mädchen Inge. Als Inge merkte, dass ihre körperliche Liebe zu ihrem Freund Werner Folgen hatte, tauchte sie in München unter. Sie musste das Kind heimlich bekommen. Ihre Eltern hätten sie sonst aus dem Haus gejagt.
Na, und dann klingelt sie halt und geht rein. Und als nächstes sieht man, geht die Treppe hoch und als nächstes sieht man Ilse Priehäuser, die die Personalien aufnimmt.
Und von dem Foto aus der TZ würde ich auch eindeutig sagen, das ist Ilse Priehäuser.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist die echte Ilse Priehäuser.
Wir haben noch mit anderen Frauen gesprochen, die ebenfalls im Entbindungsheim von Ilse Priehäuser ein Kind zur Welt gebracht haben. Sie beschreiben sie als freundlich, aber sehr bestimmend. Eine Autorität, die alles ganz allein gemanagt hat im Heim. Vom Aussehen her wie eine Bavaria. Groß, kräftig, mit hochgesteckten Haaren. Nicht alle haben ihre Babys im Heim abgegeben. Aber Adoptionen angeboten, das hat Ilse Priehäuser schon. Und abkassiert. Die nächste Folge der Bravo Photo Love Story heißt Inge muss ihr Kind verschenken. Die Adoptiveltern kommen ins Zimmer. Sie bringen eine Pflegeerlaubnis vom Jugendamt mit.
Dann zeigt die Hebamme dem Ehepaar das Kind. Oh Gott, das ist ja wie bei so einem Autokauf. Gefällt es ihnen?
Aber für die neue Mutti ist es dann Liebe auf den ersten Blick, steht hier. Inges Baby zum ersten Mal auf dem Arm der fremden Mutter.
So, jetzt wird's dramatisch. Inge kommt ins Zimmer, um die Adoptiveltern kennenzulernen. Die Name und Adresse darf sie nicht erfahren.
Und dann übergibt die Hebamme den Adoptiveltern das Baby. Die Inge hat sich dann in ihr Zimmer verkrochen, damit sie nicht mit ansehen muss, wie ihr kleines Kind für immer aus dem Haus getragen wird.
Und dann steht da, ahnungslos liegt das kleine Mädchen im Kinderwagen. Niemals wird es erfahren, wer seine leibliche Mutter ist.
Am Rande spielt auch Inges Freund eine Rolle, weil er sich nämlich nicht sicher ist, ob er jetzt mit ihr zusammenbleiben soll. Schließlich sieht sie auch nach der Geburt noch, Zitat, ganz schön rund aus. Am Ende schreibt die Bravo sorgenvoll, wir machen uns Gedanken über Inges Missgeschick.
Also das wird jetzt irgendwie von Bravo so als so eine Lösung angeboten. Das finde ich schon krass. Also das würde heute ja niemals so veröffentlicht werden, ja. Also so eine Lösung von wegen, naja Mensch, wenn du schwanger geworden bist, dann gibt es halt zur Adoption frei. Das wirkt so normal. Ganz ehrlich, das wirkt ziemlich normal. Also das wirkt wie so eine Geschichte, die halt eben in der Bravo erschienen ist damals.
Auch interessant finde ich dann noch so ein bisschen so dieser moralische Zeigefinger, so, naja, ihr Missgeschick und das ist ja, ihr ist es passiert und so und so nach dem Motto, so selber schuld und jetzt musst du da hin und dein süßes Baby verschenken.
Wir zeigen die Fotolove-Story Claudia Flinn und Harald Britze vom Münchner Jugendamt.
Das war ein Entbindungsheim in der Schleißheimer Straße.
Ja. Angeblich und ja eine Story, so wahr und realistisch wie das Leben selbst.
Also, dass die Hebamme was aussucht oder man drückt ein Kind optisch einfach mal jemanden in den Arm und sagt, wie schaut's aus, wäre heutzutage undenkbar. Also erstmal würde man schauen, kann die Mutter mit dem Kind irgendwie das Ganze in der Zukunft regeln? Und wie können wir den Erhalt einer Familie fördern?
Also, wer könnte sie unterstützen? Welches Geld gibt es vom Staat? Eine Adoption ist die allerletzte Möglichkeit und kommt nur noch selten vor. Und Entbindungsheime, in denen Schwangere sich verstecken können, existieren seit den 80er Jahren nicht mehr. Bettina Heckert muss wohl eine der letzten Hausschwangeren in Bayern gewesen sein. Wir überreichen der Frau vom Jugendamt den Brief an Bettina Heckerts Sohn. Claudia Flinn verspricht, ihn weiterzuleiten. Allerdings.
Das ist so ein bisschen eine Krux hier im Bereich der nationalen Adoption, dass es kein bayernweites Register von Adoptionen gibt, wo man genau nachlesen kann, die Akte, die Vermittlungsakte liegt dort und dort. Also da muss man sich dann auch auf eine schwierige Spurensuche begeben.
Viele kleine private oder kirchliche Adoptionsvermittlungsstellen sind längst geschlossen. Und die Akten sind teils verschollen. Claudia Flinn sagt, die Herkunftsmutter, also Bettina Heckert, muss jetzt geduldig sein. Wenn die Jugendamtsmitarbeiter die Akte ihres Sohnes finden, bekommt er erstmal einen allgemein gehaltenen Brief.
Wir haben hier eine Nachfrage, möchten Sie mit uns in Kontakt kommen? Und er soll sich dann melden und dann wird es in einem Gespräch eröffnet oder ja.
Genau. Okay, also man würde das nicht per Post schicken, sondern der müsste dann herkommen, weil das für ihn vielleicht auch emotional schwierig sein könnte.
Einfach,
oder?
Damit man ihn auffangen kann, gerade wenn man damit rechnen muss, dass er vielleicht gar nicht von der Tatsache seiner Adoption weiß.
Genau, weil es ist ja jetzt tatsächlich für sie auch das erste Mal, dass sie sich meldet. Er ist jetzt schon 38, ne? Und dann weiß man natürlich nicht, vielleicht sagt er auch, Moment mal, wenn sie jetzt so lange sich nicht gemeldet hat, dann will ich jetzt auch nicht oder so. Also man weiß es nicht. Ne? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand auch einen Kontakt dann will zu der Mutter?
Je älter Menschen werden, umso höher die Wahrscheinlichkeit. Also je mehr Abstand zur damalige Geburt oder Jugend, umso interessierter sind Menschen, in Kontakt zu treten mit ihrer, ja, mit ihrer Herkunft sozusagen.
Bettina Heckert hat lange gebraucht, um diesen Schritt zu gehen. Bei Ursula Drender war es die Tochter, die sie kontaktiert hat, was nur möglich war, weil sie immer wusste, dass sie adoptiert ist. Susanne Elisabeth Drender steht in ihrer Geburtsurkunde. Doch aufgewachsen ist sie mit dem Namen, den ihr die Adoptivmutter gab. Silvia. Silvia Sommer.
Also die, ja, die ist cool. Ich glaube, ich habe die coolste Mutter von allen dann gehabt immer. Ja, ich meine, sie war ja 34, als sie mich bekommen hat. Und ich war dann immer eher so, oh, schicki und Röckchen und Lackschüchen. Quatsch, was willst du denn damit? Zitonschuhe, eine Jeans an, kannst du auf Bäume klettern. Ne? Die ist da so eine richtig Ruskiale halt auch. Ne? Also da ist sie ganz anders jetzt als Mutti München. Da ist sie genau das Gegenteil. Auch mit Schminken. Mutti München, die war ja, die hat sich ja dann gerne geschminkt auch und ein bisschen schick gemacht und so. Und das war die Mama überhaupt nicht. Also Kajal, fertig.
Silvia Sommer steht am Herd und brät Hackfleisch. Heute hat sie zwei Mütter. Ihre Adoptivmutter, Mama aus dem Rheinland, und Ursula Drender, die sie Mutti München nennt. Silvia Sommer lacht sehr viel und sehr laut, wie Ursula Drender. Manchmal verstellt sie ihre Stimme, wenn sie etwas nacherzählt, wie Ursula Drender, wie Mutti München. Ihre Mama hat ihr von Anfang an erzählt, dass sie adoptiert ist. Ist mit ihr sogar ins Entbindungsheim von Ilse Priehäuser nach München gefahren. Das muss um 1973 herum gewesen sein. Auch andere Frauen haben uns erzählt, wie es dort aussah. Ein Altbau, die Wände weiß gestrichen, eher kahl, steril. Dazu ein Lager mit Babyausstattung. Spenden waren das von Firmen. An diesem Ort bist du aus dem Bauch einer anderen Frau gekommen, hatte ihre Mama ihr gesagt. Auch Silvia Sommer kann sich an das Heim erinnern und an die strenge Frau mit dem Dutt, Ilse Priehäuser.
Und dann hat sie uns eine ganz große Lagerhalle gezeigt mit lauter Babysachen. Fand ich als kleines Mädchen natürlich total schick, ne? Weil, weiß ich nicht, Strampelanzügelchen und Lätzchen, alles für meine Puppen. Also da kann ich mich jetzt noch so dran erinnern.
Als Silvia älter wurde, hatte sie mehr Fragen. Wie lief das ab mit der Adoption? Ihre Mama sagte ihr, dass sie sich bei Frau Priehäuser gemeldet hatte, die ihr sagte, dass bald ein Kind da sein würde und dass sie es haben könne. Dieses Kind war sie.
Also das ist wohl irgendwo auch über dieses Heim organisiert worden und erstmal nicht so wohl übers Jugendamt. Also übers Jugendamt bin ich nun mal nicht vermittelt worden. Meine Mutter hat sich dann da selbst schlau gemacht und ist aktiv geworden. Und hatte sich dann eben Hand an die Frau Priehäuser gewendet. Also irgendwas, weiß ich nicht. Also so ganz mit rechten Dingen ist es dann da wohl nicht gelaufen. Zumal wohl auch eine Adoption soweit kostenlos ist. Also die Krankenversicherung zahlt die Entbindung. Die haben meine Eltern aber auch bezahlt.
Ihre Adoptivmutter wird es später genauso bestätigen. Für die Entbindung zahlten Silvia Sommers Eltern 4.000 D-Mark. Zusätzlich hätten sie bei der Hebamme eine Baby-Erstausstattung für 2.000 Mark gekauft. Die musste man nehmen, auch wenn man sie nicht brauchte. Kinderwagen, Bettzeug, Kissen und Babynahrung von Nestlé, die Silvia nicht vertragen hat. Auch von der leiblichen Mutter, Mutti München, hat die Hebamme Geld für die Entbindung verlangt.
Ja, aber dann frage ich mich, warum das nicht irgendwie über eine Krankenversicherung ging oder weiß ich nicht, Sozialamt etc., weil es sind ja medizinische Kosten, die ja in der medizinischen Behandlung von ihr erfolgt sind.
Oder sie hat es doppelt.
Oder sie hat es doppelt abgerechnet. Das kann natürlich auch gut sein, ja.
Silvia Sommer ist 19 Jahre alt, als sie den Namen ihrer Mutter im Telefonbuch sucht. Sie kennt ihn, weil er auf der Geburtsurkunde steht. Beim ersten Treffen in Düsseldorf steigt Mutti München vor Aufregung an der falschen Haltestelle aus. Silvia wartet mehr als eine Stunde auf sie.
Und dann kam ein Taxi, eine Frau stieg aus und bückte sich nochmal rein und zahlte den Taxifahrer. Und ich sah eigentlich nur noch diesen Po in der Tür und wusste sofort, das ist deine Mutter. Das ist die Person, auf die ich Jahre gewartet habe. Und das ist meine Mutter. Und sofort einfach wissen, ja, das ist dieser Mensch.
Sie haben gleich einen Draht zueinander. Beide tanzen, lieben Krimskrams, verbringen manchmal Stunden in kleinen Läden. Heute telefonieren Mutti München und Silvia jede Woche. Sie haben sich alle Fragen gestellt und alle Antworten bekommen. Silvia Sommer sagt, alles ist gut. Trotzdem, was denkt sie heute über den Ort, an dem sie geboren ist?
Betrug auf allertiefster emotionaler Ebene. Weil Mutti hatte nicht vor, mich wegzugeben ursprünglich. Es war eben halt aus der Not heraus, von dem, was die Frau Priehäuser da ihr vorgegaukelt hat und ihr gesagt hat. Das kann man einfach nicht für gut heißen. Und es hätte, ich denke, meiner leiblichen Mutter auch verdammt viel Leid erspart, wenn das nicht alles so gelaufen wäre, wie es eben im Entbindungsheim von Frau Priehäuser gelaufen ist.
Es lässt sich nicht beweisen, dass Ilse Priehäuser Ursula Drender erpresst hat und auch die Rechnung über die Entbindungskosten, die ihre Adoptiveltern gezahlt haben, gibt es nach 48 Jahren nicht mehr. Ilse Priehäuser ist 2008 gestorben. Wir können sie nicht fragen. Und Ursula Drender, Mutti München, wie geht es ihr heute mit der Adoption?
Heute habe ich das bearbeitet. Ne? Aber es ist natürlich immer noch ein bitterer Beigeschmack, weil die Zeit fehlt mir ja dazwischen. Sie ist ja anders geprägt. Ne? Sie ist ja durch die Adoptiveltern geprägt.
Nur wenn Silvia Liebeskummer hat, dann sagt sie immer:
Musst du mir denn ausgerechnet das nachmachen? Das geht doch nicht, habe ich gesagt. Ich dachte, dass du gescheiter bist als ich. Ja, ich sag, du bist doch ein blödes Huhn. Genau wie ich. Ne?
Auch Bettina Heckert treffen wir noch einmal, 3 Monate nachdem wir den Brief an ihren Sohn beim Jugendamt abgegeben haben, in einer Eisdiele.
Bis jetzt noch nichts.
Ja.
Bis jetzt noch nichts, ne? Aber ich bin guter Dinge. Genau, man sieht jetzt, dass es mir gut geht. Ich bin zwar jetzt kriege ich gerade wieder so Krämpfe, aber das ist natürlich jetzt emotional wieder. Ja, da kommt jetzt gerade wieder ein bisschen was hoch, ne? Und es ist schon schwierig.
Kurz nach unserem Treffen erhält Bettina Heckert einen Brief vom Jugendamt. Man habe bei mehreren Jugendämtern nachgeforscht und erst jetzt die Adoptionsvermittlungsakte ihres Sohnes gefunden. Es gibt sie also noch. Was ungewöhnlich ist bei einer Adoption, die schon 38 Jahre her ist. Viele andere Akten sind verschwunden. Die zuständige Jugendamtsmitarbeiterin wird jetzt eine Kontaktanbahnung zwischen Mutter und Sohn in die Wege leiten. Wahrscheinlich werden sie sich erst einmal in einem Café treffen, zusammen mit der Jugendamtsmitarbeiterin. Vorausgesetzt, der Sohn möchte das. Am Ende des Briefes an Bettina Heckert steht: Ihnen wünsche ich für die Zukunft alles Gute und hoffe sehr, dass ein Kontakt zwischen Ihnen und Ihrem Sohn zustande kommt. Seine Antwort steht noch aus. Das war die Radio-Doku. Mit der Serie Die gefallenen Mädchen von Christiane Havranek und Nadine A. Sprecherin Xenia Thieling. Ton und Technik Daniela Röder. Redaktion und Regie Klaus Uhrig. Diese Sendung war eine Kooperation mit unserer Investigativabteilung BR Recherche und dem Zeitmagazin. Falls Sie die ersten 2 Folgen verpasst haben, alle 3 Teile der gefallenen Mädchen finden Sie online unter unserem Sendungstitel Radio Doku auf br.de/podcast.